So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pentaradio. Ja, herzlich willkommen bei der Pentaradio Juni-Ausgabe und da ist jetzt die Musik auch wirklich vorbei. Heute das Thema sind Passwörter und wir sagen euch jetzt mal, wie ihr sichere Passwörter macht und der Disclaimer natürlich vorneweg, ich glaube alle Passwörter, die hier gesagt werden, die sind nicht mehr sicher, oder? Das kann man so genau mal stehen lassen. Wir haben auch Gäste wieder hier im Studio.
Hallo, wir sind vom HTO-Tour im Vogtland, Hack at the End of the Universe und sind hier heute zu Gast. Ich bin die Anne.
Und ich der Alex.
Ja, und dann haben wir natürlich noch aus dem C3D2 mich den gehört. Und ja, gut. Ja, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt oder sonst was, dann könnt ihr hier auch im Studio anrufen. Die Nummer sage ich dann gleich mal durch. Und ich würde jetzt vorschlagen, wir fangen erstmal mit den News an, so wie immer. So, keiner möchte, ne? Jetzt steht natürlich der Monitor.
Ups.
Ja, vielleicht noch mal kurz zum Thema. Wir haben nicht nur das Thema Passwörter, sondern eigentlich ist das Thema das Ende der Passwörter.
Das Ende der Passwörter, was kommt denn nach den Passwörtern?
Das erzählen wir euch gleich.
Das kommt nach den News, ja.
Genau.
So, wenn wir den News haben, ne, sonst fangen wir direkt auch mit der Sendung an. So, genau, vielleicht ganz witzig, Windows 10 hat mal wieder für Schlagzeilen gesorgt.
Gute?
Natürlich nicht. Ich meine, jeden geht es immer auf den Nerven mit diesem ganzen geforsten Windows 10 Update, was man dann immer wegklicken muss. Und jetzt hat es also dieses Windows 10 Update auch mal in die Nachrichten geschafft. Und zwar während einer Wettersendung oder während des Wetters wurde dann der Rechner gesagt, okay, hier, der fährt hier gleich runter, denn Windows 10 wird gerade installiert.
Ja, das ist übrigens bei YouTube zu finden oder wahrscheinlich auch ein paar anderen Webseiten. Ja, die gute Frau, die da gerade das Wetter angesagt hat, war auch ziemlich verwirrt.
Ja, das passiert, dann steht sie da so. Jetzt muss ich mal hier Pop-ups zulassen. Genau, wir haben hier nämlich eine Twitter-Nachricht. Android Malware in the Cockpit.
Habe ich mich nicht wirklich mit befasst.
Ja, ich glaube, das war die News, wo ganz viel Malware in so einem Cockpit gefunden wurde. Und das kommt wohl daher, dass sie die ganzen dass die Piloten ihre Smartphones da dran laden. Also die macht nichts, aber die geht da eben auf dieses Thema eben drauf.
Wir reden hier schon von Flugzeugen, nicht Autocockpit oder...
ja, Flugzeuge natürlich. Alles, was fliegt.
Und da schließt jemand sein Handy an.
Genau, und da läuft ein Computer, der offensichtlich tatsächlich fähig ist, irgendwas auszuführen, was von diesem Android kommt, anstatt dann nur einfach Strom zu geben.
Ja, das machen die übrigens jede Woche, die Malware weg.
Was kann da eigentlich schief gehen?
Naja, hoffentlich nichts, weil die Malware hoffentlich auf dem System nicht läuft, aber...
Okay.
Flugsicherheit.
Ich hab eine bessere Nachricht. GNU Hört, habt ihr es gehört? Also GNU Hört ist so ein Running Gag in der IT.
So wie Duke Nukem Forever.
Richtig. Bloß GNU Hört, also vielleicht mal den Hintergrund. Irgendwann in den 80er Jahren hat sich ein Mann gesagt, wir brauchen ein freies Betriebssystem.
Richard Stallman.
Genau. Und das ist per se erstmal eine gute Idee. Und seine Idee war, was damals latest new shit war, ein Mach-Microkernel. Und ja, dann hat man halt Hört entwickelt. Und das sah eigentlich auch ganz gut aus, bis dann so ein anderer Typ kam und ein freies Unix entwickelt hat namens Linux. Und damit ist Hört ein bisschen eingeschlafen.
Genau, Linus Torvalds war das.
Genau. Hört ist, wie gesagt, ein Running Gag in der IT und es wird seit 25 Jahren fertig. Und ja, letztens wurde es wieder mal geupdatet. Und das ist, muss man sagen, zum einen bemerkenswert, 25 Jahre zu spät. Und zum anderen muss man sagen, es wäre eigentlich schon gar nicht schlecht, wenn das mal fertig werden würde, weil Microkernel-Systeme haben durchaus ihre Vorteile, gerade was Portabilität angeht. Und gerade für kleinere Sachen und so wäre so ein Hörsystem schon ganz schick.
Im Rahmen der News ist auch die Rede von Mach. Was ist genau der Unterschied nochmal zwischen Mach und Hört?
Mach ist, glaube ich, das kommerzielle, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Also Hört ist das GNU, eigentliche GNU Betriebssystemprojekt und Mach Kernel ist unter anderem auch unter macOS drunter.
Ah, okay.
Jo, haben wir sonst noch News? Image Magic is broken.
Ja, was macht denn das?
Ich glaube, das wird so ganz viel in Webseiten und so verwendet, wenn du da irgendwie Bilder hochlädst und dann soll das irgendwie resizen. Also so irgendwie, das kennt man ja, wenn man so seinen Avatar einrichtet, dann lassen die ja irgendwie nur quadratische Bilder zu. Und wenn man jetzt ein rechteckiges Bild hochlädt, dann muss das ja quadratisch gemacht werden. Und dazu kann man Image Magic verwenden. Also
das machen leider zu viele Leute.
Also solche Sachen wie zum Beispiel Joomla, ein sehr weit verbreitetes Content-Management-System, benutzt das. Und da Bilder auf sehr vielen Webseiten, eben was wir gerade hatten, Avatar und so weiter, zum Hochladen sind, bedeutet das potenziell, dass man damit den Webserver kompromittieren kann.
Genau, man kann nämlich da, wenn man die Bilder manipuliert, also wenn man manipulierte Bilder hochlädt, dann kann man, ich glaube, Shell-Access kriegen. Das war's, und dann irgendwelche Kommandos ausführen. Und dann kann man nur hoffen, dass der Nutzer, unter dem das läuft, nicht zu viele Rechte hatte.
Es hat in etwa so die Qualität von Shellshock, nur dass diese Software auch schon sehr in die Jahre gekommen ist und selbst nicht validiert, was dann Eingangsdaten hochkommt. Und natürlich auch noch die meisten Webservices auch nicht dafür sorgen, sondern sich darauf verlassen, dass da wirklich ein Bild kommt.
Ich glaube, die hatten irgendwie ein Problem mit dem Magic Byte. Wenn ich mich das richtig,
zum Beispiel, das wird nicht überprüft und auch
genau, und dadurch kannst du eben keine Bilder hochladen.
Oh je. Also zu Deutsch, wie immer, alles ist kaputt?
Ja, und es gibt viele Gerichtsprozesse.
Oh ja. Oracle versus Google?
Auch das hatten wir, glaube ich, schon mal. Ich meine, das ist ja auch schon uralt, die Klage.
6 Jahre?
Genau, das kam wegen Android. Google hat Android quasi veröffentlicht und daraufhin hat Java gesagt, ihr verletzt hier Patente.
Nicht ganz in der Reihenfolge. Also zu der Zeit hat Java noch Sun gehört und Sun war insgesamt eine Firma, die eher auf offene Standards gesetzt hat und da auch nicht wirklich geneigt war, Dinge radikal durchzusetzen.
Die Sun Virtual Box kommt ja auch von denen ursprünglich.
Ja. Und Oracle ist eine Firma, die beschäftigt mehr, also ist eine der größten IT-Firmen in der Welt, die hat aber mehr Juristen angestellt als Softwareentwickler. Und das sagt relativ viel aus darüber, wie diese Firma so denkt und was deren Geschäftszweck ist. Und ja, die haben gedacht, wir fassen jetzt mal von Google ein bisschen Geld ab, indem sie sagen, das Java, was ihr auf euren Android-Geräten verteilt, das ist zwar nicht unseres, aber die APIs, also die Programmierschnittstellen, die gehören so ein bisschen uns. Die haben wir nämlich damals von Sun gekauft und dafür wollen wir jetzt Geld. Und man redet von 9 Milliarden. Jetzt kann man sagen, okay, wenn zwei wie Oracle und Google sich streiten, da kann es nur Gewinner geben. Ist in dem Fall leider nicht ganz so.
Es geht da um sehr fundamentale Fragen, nämlich ob man so eine API quasi schützen kann. Also, ne?
Ja, und das Hauptproblem hier ist API schützen. Das heißt, es geht weniger darum, Quellcode oder jetzt überhaupt Programmierung in dem Sinne zu schützen, sondern es geht darum zu schützen, wie Programme arbeiten bzw. wie die angesprochen werden.
Ja, vielleicht sollte man da ganz kurz nochmal auf die API zu sprechen kommen, was das jetzt genau bedeutet in dem Fall. Also eine API, grob gesagt, ist ja irgendwie, wenn man sich mit einem Webserver unterhält, also da irgendwie mit dem kommunizieren will, man hat so seinen Twitter-Client so und eigentlich ist Twitter ja eine Webseite und jetzt stellt Twitter also übers Web quasi in Anführungszeichen ja, Funktionen zur Verfügung, beziehungsweise genau, man kann dann die Daten da abrufen. So, das ist diese API, das ist also die Schnittstelle. Das heißt, man hat jetzt nicht direkt Zugriff auf die Daten von Twitter, aber man sagt Twitter, ich hätte gerne die Daten, die hier und hier und hier zu passen und schickt man noch seinen User hin und dann kann Twitter das alles validieren und gibt dir die Daten raus, die du bekommen darfst oder bekommen sollst oder bekommen möchtest im Idealfall.
Ja, und je nachdem, wie der Richter oder beziehungsweise in dem Fall die Geschworenen entscheiden, kann dieser Prozess auch wirklich nachhaltige, negative, einschneidende Auswirkungen auf freie Software haben, indem dann Firmen zum Beispiel sagen können, okay, das ist eine Schnittstelle, die wir patentiert haben, das ist eine Schnittstelle, die wir entwickelt haben und wir wollen ab sofort Geld von euch.
Ja, einfaches Beispiel vielleicht unter Linux, man kauft sich irgendeinen kleinen Projektor, einen Taschenprojektor und man findet dann raus, wie der funktioniert quasi und baut es nach, sodass es unter Linux funktioniert und damit würde man dann quasi das Copyright verletzen und sich strafbar machen. Wenn ich das richtig verstanden habe jetzt.
So würde ich das auch interpretieren. Das ist halt, in USA ist halt das Problem, zum einen haben die dort ein fallbezogenes Recht. Das heißt, wenn es ein Urteil gab, darf es in einem ähnlichen Fall kein anders lautendes Urteil geben. Das bedeutet.
Wie wird da die Ähnlichkeit festgemacht? Macht das dann irgendein Richter, sagt, es hört sich ähnlich an? Oder?
Also läuft über die Präzedenzfälle. Das heißt, es gab einen Fall, der so war oder schon ähnlich und dann wird im nächsten Fall wieder so entschieden. Also im Prinzip ist ein Präzedenzfall ähnlich einem Gesetz. So, wo die Ähnlichkeit losgeht, keine Ahnung, bin kein Jurist, aber in dem Fall ist es so, dass wenn es irgendeine API gibt, die irgendwann eine Firma entwickelt hat und dort das Urheberrecht hat, was patentiert hat oder ähnliches, kann dann schon passieren, dass die dann einfach irgendwann sagen, jetzt ist hier ein Projekt, was viel Geld oder was heißt, was erfolgreich ist, da wollen wir jetzt auch ein bisschen Geld haben. Vielleicht noch zum Hintergrund, es geht hier in dem Fall um die APIs von der Java Standard Edition. Das ist meines Wissens nach quelloffen sogar. Also das ist frei benutzbare Software gewesen. Mal.
Ja. Naja, wir sind gespannt, wie es ausgeht. Gab es da jetzt ein Update oder was war jetzt der Grund, warum das jetzt in den News nochmal aufpoppte? Ich habe es jetzt auch wieder auf Heise und so gesehen.
Der Hintergrund ist, es gab jetzt die Plädoyers. Also die Beweisaufnahme ist abgeschlossen, die Plädoyers gab es. Und Google sagt halt in dem Fall, das ist Fair Use. Wir haben das Java zum großen Teil selbst geschrieben. Das Einzige, was wir uns kopiert haben, sind die API-Beschreibungen bzw. Definitionen. Und alles andere, also das Java, was die auf Android benutzen, ist meines Wissens nach, also keine Eigenentwicklung, das haben sie eingekauft von diesem Andy, oh Gott, wie heißt der, der Android entwickelt hat. Jedenfalls hat Google damals Android als Betriebssystem eingekauft und da war das schon weitestgehend entwickelt.
Mhm. Genau, und diese API-Calls sind halt die gleichen, wie sie auch bei Oracle benutzt werden, einfach weil die Programmiersprache quasi das schon fast mit in die Sprache aufgenommen hat. Und jeder so programmiert und damit ist das quasi eine Schnittstelle, die mehr oder weniger der Kompatibilität dient. In Deutschland wäre das also nach dem Urheberrechtsgesetz völlig in Ordnung. In den USA gibt es da offensichtlich andere Interpretationsmöglichkeiten.
Na, dieses Fair Use ist ja auch nochmal was USA-spezifisches, ne? Das ist ja, dass man eben in Anführungsstrichen, wenn es irgendwelche Copyright-Gesetze oder so gibt, dann gibt es eben immer dieses Fair Use. Das ist, wenn es unter bestimmten Bedingungen benutzt wird, man es trotzdem benutzen kann. Ein gutes Beispiel ist dann irgendwie Universitätsvorlesungen oder so. Dass der Professor eben irgendeinen Film mal zeigen darf im Rahmen dieser Vorlesung. So, für sowas ist das gedacht auch. Also es sollte eben dann der Allgemeinheit dienen und eben die Allgemeinheit dafür schützen, dass Dinge total weggeschlossen werden können.
Was hier als Frage noch nicht aufgetaucht ist, warum interessiert uns ein Prozess in den USA? Das ist relativ einfach zu erklären. Unsere glorreiche Bundesregierung hat im Rahmen des Beitritts zur WTO nämlich ein paar internationale Verträge unterschrieben. Und da kann man dann auch in einem anderen Land verklagt werden, wenn man das zum Beispiel international betreibt, was man eben gerade tut. Und wenn das in den USA Recht und Gesetz ist, dann kann das auch durchaus für international tätige FOSS-Entwickler zum Problem werden.
Genau, das könnte künftig ein Problem werden. Und auch jetzt schon, wenn die das wirklich durchsetzen, wäre ein großes Problem, dass ja dann Android entsprechend teurer wird und wir das mitbezahlen entsprechend an Oracle.
Ja, das, ne, ich meine, ja, man kann schon für gute Software zahlen, aber man sollte das vielleicht genau nicht an Oracle zahlen müssen.
Vielleicht nicht für nichts tun.
Ja, ja. Naja, das ist ja eh so dieses große Problem, diese ganzen Patent-Trolle, wie man sie auch nennt, die dann irgendwelches Intellectual Property, also Erfindungen und sowas kaufen und dann einfach nur für, die kaufen die nur, um Firmen zu verklagen, die benutzen und keine Lizenz genommen haben oder angeblich das Patent verletzen. Ich meine, da kann man, wenn man da eine finanzkräftige Firma ist und dann ein Startup mit einer Klage überzieht, ihr verletzt vermutlich das Patent, dann sind die pleite, bevor die überhaupt sagen können, nee, machen wir nicht und bevor ein Richter das auch genau so gesagt hat, nee, die haben das Patent nicht verletzt, aber sind eben, Gerichtsprozesse sind übelst teuer in den USA. Und ja, das ist ein ganz schöner Hebel, den da große Unternehmen haben oder Unternehmen mit vielen Patenten. Ja. Sollen wir vielleicht noch hier, ich weiß nicht, war das noch diesen Monat oder letzten Monat, hier diese LinkedIn-Passwörter, da sind ja 150 Millionen weggekommen, so als letzte also, News denn nochmal, oder?
Ja, also vielleicht LinkedIn, ganz kurz, die sind 2012 weggekommen, also das ist schon lange her und damals hat LinkedIn sich dazu einfach ausgeschwiegen. Und warum das jetzt so richtig aufgepoppt ist, weiß nicht, hast du da was gemacht? Okay.
Ja. Genau, da kommen wir später dann nochmal zu, ich erkläre okay. Das dann nochmal genau am Beispiel und was da jetzt ein Problem war und was nicht, das würde man jetzt so nicht verstehen, aber später werdet ihr das verstehen können.
Na, dann würde ich jetzt vorschlagen, wir haben, glaube ich, den Teaser gut aufgebaut. Alle sind gespannt, was jetzt hier gleich kommt an Passwort, Sicherheit und so weiter. Dann spielen wir jetzt hier noch eine kleine Musik und dann sind wir wieder zurück. Ja, herzlich willkommen zurück zu unserem Sendungsteil. Jetzt geht es hier ums Thema. Passwörter ist das Thema. Wir haben es ja eben schon angekündigt. Wir haben jetzt das so mal grob noch in zwei Teile untergliedert. Zunächst werden wir mal über Passwörter allgemein reden und dann reden wir auch mal darüber, was man anstatt von Passwörtern machen kann, was vielleicht auch ein bisschen besser ist. Ja, dann fangen wir doch einfach mal an, oder?
Genau. Also erstmal, um das ganze Problem vielleicht ein bisschen auch durchzustrukturieren, würde ich erstmal erklären, was gibt es denn für unterschiedliche Arten, wie man sich identifizieren kann. Es gibt etwas, das ich weiß, es gibt etwas, das ich habe und es gibt etwas, das ich bin. Wissen, also etwas, das ich weiß. Zum Beispiel eine PIN bei meiner EC-Karte, ein Passwort, wenn ich mich irgendwo einlogge oder auch eine Passphrase. Das ist eigentlich wie ein Passwort, nur ein Stück länger. Was ist bei wissensbasierten Identifikationsverfahren das Problem? Ich kann es vergessen. Also ich denke, jedem ist es schon mal passiert, dass er sein Passwort vergessen hat. Ich kann es auch einfach weitergeben, indem ich einfach sage, hier, log dich mal schnell ein, das ist mein Passwort. Dann hat derjenige das aber auf Dauer, weil es wurde dann einfach dupliziert. Zwei Leute wissen die gleiche Sache. Es kann auch erraten werden oder es kann mich auch jemand einfach zwingen, mein Passwort zu verraten oder meine EC-PIN oder ähnliches. Der Vorteil allerdings ist, sich mit meinem Passwort zu identifizieren, ist ein relativ einfaches Verfahren. Ich lege es einmal fest und dann ist es immer wieder gleich und es geht auch relativ schnell, ohne großen Aufwand. Dann gibt es noch die Sache Besitz, etwas, das ich habe. Das ist zum Beispiel ein Schlüssel, der kann physisch wie auch virtuell sein. Es kann eine Art Karte sein, also die mit RFID-Chips, die man einfach irgendwo davor hält und dann piept, dann ist die Tür offen. Es kann eine Smartcard sein, das erklären wir später noch. Ich denke, jeder kennt auch die TAN-Listen, die man mit sich führen kann oder so ein TAN-Generator. Es gibt auch solche Token, die man dann per USB reinsteckt, aber auch das erklären wir noch. Das Problem dabei ist, ich habe einen hohen Produktionsaufwand, weil ich muss für jeden, der das benutzen möchte, muss ich so ein Gerät, Karte, Schlüssel, was auch immer, ich muss es erstmal herstellen und muss es ihm dann zukommen lassen. Der weitere Nachteil ist, ich muss es immer mit mir rumtragen und wenn ich was mit mir rumtrage, kann ich es natürlich auch verlieren. Ich glaube, auch jeder hat schon mal seinen Schlüssel verloren und es kann mir natürlich auch geklaut werden.
Oder man kann es auch vergessen.
Genau. Und das nächste wäre dann ein körperliches Merkmal, also etwas, das ich bin. Das ist zum Beispiel, kennen wir alle, Fingerabdruck, Gesichtserkennung. Tippverhalten gibt es auch. Also wie tippe ich ein bestimmtes Passwort ein? Schnell, langsam, mit dollen Druck, mit weniger Druck. Es gibt Stimmenerkennung. Es gibt die Iriserkennung, also dieser bunte Ring, den ihr im Auge habt. Es gibt auch die Retinaerkennung. Das ist dann die Rückhaut des Auges. Es gibt auch einen Handvenenscanner. Und es gibt natürlich auch noch unsere DNS, also das Erbmerkmal als sehr eindeutig. Das Problem bei sowas ist, ich habe es immer dabei. Also es gibt da auch so ein schönes Beispiel vom Herrn Schäuble. Da wurde damals vorgestellt, dass das eine tolle Idee ist, wenn wir uns einfach mit unserem Ausweis oder Reisepass, ihr kennt das, ihr müsst da euren Fingerabdruck abgeben. Und da hat man damals gesagt, das ist total sicher. Und dann hat jemand einen Abdruck von dem damaligen Innenminister, Herr Schäuble, bekommen.
Genau, der hat nämlich vom Glas getrunken, der Herr Schäuble. Und auf dem letzten auf einem der letzten Kongresse haben die das noch, der Starbuck hatte da gezeigt, dass sie Fingerabdrücke nehmen können, indem sie einfach Finger abfotografieren. Die waren da irgendwie hinten in der letzten Reihe, hatten eine halbwegs gute Kamera, haben da einfach mal draufgehalten und aus dem Foto heraus haben sie dann von der Hand, die da zu sehen war, ich glaube Ursula von der Leyen.
Genau, die Frau von der Leyen hatte da ganz nett in die Kamera gewunken und in dem Moment hatte man dann ihre Fingerabdrücke über das Bild rekonstruieren können.
Ja, und das Problematische an diesem biometrischen Merkmal, ich meine, wenn jemand deinen Fingerabdruck hat, du kannst deinen Fingerabdruck nicht ändern. Das geht bei Smartcards, das geht bei Passwörtern, die kann man ändern, wenn man irgendwie jemanden zufällig verraten hat oder aufgeschrieben hatte oder irgendwie falsch eingegeben hatte, dass es irgendwo im Klartext zu sehen war, dann ändert man sein Passwort und dann ist alles wieder gut. Das geht eben, wie gesagt, bei einem biometrischen Merkmal nicht mehr. Deshalb ist es auch sehr, sehr gefährlich, dass man die überall speichert und als Identifikationsmerkmal für alles benutzt. Dann liegen die nämlich auch überall rum.
Sehr oft ist einfach ein falscher Denkansatz, was Biometrie angeht. Viele Leute denken Biometrie als Ersatz für Passwort. Ein Passwort, ein Fingerabdruck sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Biometrie ist wirklich eher mit dem Username zu vergleichen als mit einem Passwort.
Das ist sozusagen das Personaldokument, wenn man das jetzt auf diese Analogie beziehen möchte. Man will sich irgendwie bei, weiß ich nicht, muss sich bei einem Anbieter anmelden, der eben seinen Ausweis sehen möchte. Dann identifiziert man sich, indem man da hingeht zur Stelle, seinen Ausweis vorzeigt, sein Gesicht daneben hält. So ist das quasi mit dem biometrischen Merkmal. Das ist eindeutig. Wenn einem der Ausweis gestohlen wird, hat man auch ein Problem.
Genau. Also biometrische Merkmale sind schlecht zu ändern und gleichzeitig auch recht einfach zu fälschen. Einfach mal ins Internet gehen, dort suchen, Video, Fingerabdruck fälschen, dann werdet ihr auf ein etwa 10 Jahre altes Video vom CCC stoßen und ihr werdet merken, dass man das mit Haushaltsmitteln und Amateurwissen in 20 Minuten machen kann.
Problem ist ja schon viel älter. In der Kriminologie hat man ja angefangen, Verbrecher mit Fingerabdrücken zu identifizieren. Und irgendwann hat man dann festgestellt, das ist gar nicht so zuverlässig, weil Fingerabdrücke doch nicht so vielfältig sind, dass man Menschen damit eindeutig unterscheiden kann. Und so ähnlich ist das auch mit anderen biometrischen Merkmalen. Also so ein Gesichtsausdruck oder eine Gesichtsform, die jetzt auf einem Foto abgelichtet ist, gerade wenn das ein paar Jahre alt ist, das kann durchaus mal einem anderen Menschen ähnlich sehen, der sich dann mit diesem Ausweis zum Beispiel auch entsprechend authentifizieren kann.
Das ist ja auch noch eine Frage, wie genau speichert man diese Merkmale? Wenn man sich jetzt irgendwie auf die Key-Merkmale konzentriert, also irgendwie von einem Fingerabdruck nur irgendwie 5 Linien speichert, weil man sagt, die sind besonders charakteristisch, kann es natürlich auch schon öfters zu einer Übereinstimmung kommen, ne?
Genau, das ist halt auch immer das Problem. Also ich brauche eine bestimmte Hardware, die relativ aufwendig ist, um das eben erkennen zu können. Also so einen Fingerabdruck abnehmen oder so eine Gesichtserkennung durchzuführen. Und auch das ist nicht immer eindeutig. Also zum Beispiel bei Fingerabdrücken hat man auch das Problem, dass man bestimmte Gruppen von Menschen einfach dadurch diskriminiert. Da gab es zum Beispiel so einen Vorfall, dass man gesagt hat, Fingerabdruckerkennung haben wir jetzt erprobt, ist jetzt ausgerollt, funktioniert einwandfrei. Das Problem war, das hatte man halt nur mit europäischen Leuten getestet und dann gab es halt kleine asiatische Frauen und deren Fingerabdruck war so klein, dass der einfach nicht mehr erkannt wurde. Und das ist dann einfach eine Diskriminierung für diese Personengruppe, denn zum Beispiel würden die, wenn sie am Flughafen sich mit dem Fingerabdruck identifizieren müssen, immer wieder rausgezogen werden und immer wieder eine Sonderbehandlung bekommen und das möchte man natürlich nicht.
Ja.
Gut, jetzt nochmal zurück zu den Passwörtern. Also warum haben wir eigentlich Passwörter? Man kann sich vielleicht denken, also ursprünglich kommt das vom Militär. Da gab es damals die Parolen einfach, um im Dunkeln zu erkennen, wer ist denn hier Freund, wer ist Feind. Man kennt das vielleicht auch vom Pförtner an der Tür, dass man einfach eine bestimmte Parole sagt oder keine Ahnung, 3x lang, 2x kurz klopfen und dann kommt man damit rein. Und dann, als die Computer aufkamen, hat sich das dann einfach irgendwann weiterentwickelt, dass man eben Passwörter nutzt, damit man sich einloggen kann.
Ja, letztendlich sind Passwörter dann ja auch nichts anderes, eben nur ein sehr, 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 sehr langer Klopfcode im Idealfall. Sie können natürlich auch sehr, sehr schwach sein. Also es kann auch einfach nur der einfache Türklopfer sein, ne? Dann hat man natürlich kein sicheres Passwort, wenn man sich das ausgemacht hat.
Und genau das ist auch das Problem. Warum werden denn Passwörter überhaupt geknackt? Also man muss da immer ein bisschen unterscheiden. Es gibt Sachen, wo man sagt, hier ist der Nutzer in der Verantwortung, da hat der Nutzer was falsch gemacht. Und es gibt Sachen, wo man sagen kann, hier hat der Serverbetreiber, also der Anbieter, wenn ich mich jetzt zum Beispiel bei eBay einloggen möchte, wo haben die was falsch gemacht? Wenn man jetzt sich als Nutzer anguckt, dann ist das Problem ein zu einfaches Passwort.
Genau, zum Beispiel auf dem lokalen Rechner. Ja, man loggt sich immer, der Nutzeraccount heißt PC und was liegt da näher, als das Passwort irgendwie Computer zu machen?
Genau. Passwörter können auch zu kurz sein. Es ist immer wichtig, dass Passwörter eine gewisse Länge haben möchten. Ansonsten kann ich mir halt vorstellen, wenn ich jetzt irgendwie 4 Zahlen habe oder 3 Zahlen, vielleicht hat das jeder schon mal ausprobiert, ein Fahrradschloss zu öffnen. Da kann man auch einfach durchprobieren, indem man einfach eine ganze Weile dreht. Und irgendwann hat man dann die richtige Kombination. Es gibt bestimmte Sachen, wo das geschützt ist. Also zum Beispiel bei der EC-Karte, da hat man ja auch nur eine 4-stellige PIN. Und weil man das eben einfach erraten könnte, wird dann eben gesagt, okay, nach 3 Fehlversuchen wird gesperrt. Es gibt auch bestimmte Systeme, wo das beim Login auch funktioniert, dass wenn man eine gewisse Anzahl von Fehleingaben hat, dass es dann auch gesperrt ist oder man braucht dann immer eine längere Zeit, man muss dann einen Augenblick warten.
Ja, um so Brute-Force-Attacken zu machen, ne? Also, okay, wir halten fest, Passwörter müssen lang genug sein und Passwörter sollten auch nicht zu einfach sein am Ende, ne?
Genau, eigentlich weiß man das. Ich glaube, das hat jeder von euch schon mal gehört. nicht einfache Passwörter benutzen. Wenn man sich allerdings mal Statistiken anguckt, ich muss sagen, natürlich ist es nicht immer so leicht, Statistiken über Passwörter zu bekommen, weil man kann ja schlecht eine Umfrage rumschicken. Hallo, wie ist denn dein Passwort? Also es gibt wahrscheinlich Leute, die darauf antworten würden, aber im Allgemeinen ist das eher schwierig. Es gibt allerdings auch Veröffentlichungen, wenn jetzt wirklich mal eine Passwortdatenbank publik geworden ist, was da so die häufigsten Passwörter sind. Und wenn man sich das mal anschaut, das ist echt gruselig.
Ja, ich glaube, das Passwort sticht da ziemlich raus. Ich meine, das ist eben auch so ein bisschen so der Gedanke dabei. Das Passwort ist ja jetzt auch nicht so wichtig oder der Account ist mir nicht wichtig oder irgendwie sowas. Ne? Also, dass man eben auch vielleicht besonders schnell einzugebende Passwörter nimmt oder ähnliches.
Genau. Also Passwort wäre jetzt Platz 2. Das beliebteste Passwort über viele, viele Jahre hinweg ist immer noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es gibt natürlich, also Passwort wäre jetzt Platz 2. Einer der beliebtesten Passwörter ist auch QWERTY. Also wenn ihr euch mal eure Tastatur anguckt.
Kuvert, also
bei uns wäre es jetzt QWERTY, aber auf einer englischen Tastatur kommt da, wo das Z ist, eigentlich das Y. Man geht einfach mal von links nach rechts drüber.
Wenn der, Breitbandausbau voranschreiten würde und mehr Leute Internet hätten, dann wäre bestimmt QWERTY auch mal weiter oben, oder?
Genau, also es gibt natürlich auch ganz andere kreative Sachen wie Baseball, Football, Let Me In. Ich meine, Leute versuchen es wirklich. Sie nehmen dann schon ABC123. Also ich lese hier aus den Top 25 der beliebtesten Passwörter mal einfach
also,
vor.
Ne? Und man sieht jetzt schon ein bisschen so, ne, wenn ABC123 so weit unten steht oder 1234, ja. Es gibt ja bestimmt auch Merkmale, wie man sichere Passwörter erstellt. Was sollte
da
denn ein
sicheres...
So schön, okay.
Also nur mal zur Häufigkeit. Also wie gesagt, also das sind jetzt hier, okay, das waren jetzt einfache Passwörter, aber kommt das wirklich so häufig vor? Vorhin wurde das mit LinkedIn angesprochen. Da wurden circa aufgerundet 180 Millionen Passwörter geknackt. Also die Datenbank enthielt 180 Millionen Passwörter, irgendwie so bei 140, die man entschlüsselt hat, ist man jetzt. Das Passwort 123456 wurde über 1 Million Mal benutzt. Das heißt, wenn ich einfach nur ausprobiere, die häufigsten Passwörter, und ich tippe 123456 ein, dann habe ich eine sehr hohe Trefferwahrscheinlichkeit, dass ich dann an einen Account für LinkedIn habe.
Nur, ich meine, das kann man sich ja mal durchrechnen, das ist ungefähr 1%, ne? Von 180 Millionen, wenn da... Ja, und dann, ich meine, wer hat so 100 Freunde bei Facebook oder irgendwo in diesen sozialen Netzwerken, hat ja man ja schon mal. Das heißt, man kann da vermutlich in einen Account von seinem Kumpel mal reingucken. Einfach...
Genau. Und warum ist das jetzt ein Problem? Also es gibt, wie wird das eben gehackt? Das ist halt eine Sache. Und da gibt es etwas, das nennt sich Brute Force. Und das ist eigentlich die Sache, dass man einfach einfache Passwörter durchprobiert. Also hier hätte man sich ja zum Beispiel, könnte man jetzt einfach sagen, ich gucke immer wieder die Statistiken an und sage, was sind die häufigsten Passwörter und probiere die nacheinander durch.
Ja, ich glaube, da muss man nochmal ganz kurz einhaken, wie die Serverbetreiber auch die Passwörter speichern. Ich meine, vielleicht kann man auch erstmal vom Klartextfall ausgehen und dann später nochmal auf die sogenannten Hashes kommen. Genau. Also letztendlich, wenn man sich jetzt...
Das ist ja auch erstmal nur rohe Gewalt. Das wäre reines Durchprobieren des Alphabets, das bekannt ist oder quasi alle Zeichen, die ich zur Verfügung habe. Und das Durchprobieren von bekannten Passwörtern wäre schon wieder ein Wörterbuchangriff.
Genau.
Um das jetzt nochmal zu unterscheiden.
Ja. Also vielleicht bleiben wir erstmal auf dem lokalen PC. Um sich einzuloggen, probiert man dann mit dem Programm mal alle Passwörter durch, die man so kennt. So. Und dann wird man immer länger und irgendwann hat man das Wörterbuch durch und dann fängt man mal an, es gibt so dieses Leadspeak, vielleicht dann mal bestimmte Sachen auszutauschen. Also man arbeitet sich an immer schwerere Passwörter dann vielleicht dran, in der Hoffnung, dass die Nutzer ein einfaches haben, was man dann schnell hat.
Genau, aber selbst wenn ich ein sicheres Passwort habe, also wir haben jetzt gesagt, das Problem ist, sie sind zu einfach, sie sind zu lang. Ein Problem ist auch noch, ich habe überall das gleiche Passwort. Ich habe vielleicht ein sicheres Passwort, aber das nehme ich dann überall, weil ich bin jetzt so stolz, dass ich mir dieses eine Passwort merken kann.
Und wenn das dann mal wegkommt, dann kommt man überall anders auch rein. Und dann sind wir nämlich auch so bald dann, wie man Passwörter auf Servern und so weiter sicher speichern kann, ne?
Aber nochmal zu diesen Passwörtern, also wenn ich ein Passwort für viele Accounts verwende, da gab es auch vor, weiß nicht, ist bestimmt auch schon uralt, die Idee dahinter, aber da gab es auch immer wieder Webseiten, wo man sich angemeldet hat und genau die Leute haben dann das Passwort sich irgendwie abgespeichert und dann halt sukzessiv versucht, sich in anderen Accounts mit derselben E-Mail-Adresse und demselben Passwort anzumelden.
Also ich habe jetzt mal gehört, das ist natürlich jetzt keine Statistik, aber von Leuten, die sich sowas mal angeguckt haben, so ganz grobes Gefühl wäre so 10-15% der Leute, da funktioniert das, dass man einmal das Passwort kriegt. Also man muss immer gucken, es gibt Leute oder Anbieter, die speichern die Passwörter sehr sicher ab, aber das sind eben nicht alle. Vielleicht eBay oder Facebook, die können das vielleicht ganz gut abspeichern. Aber vielleicht gibt es ja irgendeinen
Kaninchenzüchterverein
oder so, wo ich eben mich auch eingeloggt habe und die sind vielleicht nicht ganz so affin, was die Technik angeht. Sie haben jetzt einfach mal schnell irgendeine Website aufgesetzt und wenn die eben aufgebrochen wird und dann mein Passwort bekannt ist mit meiner E-Mail-Adresse dazu, probiere ich natürlich als nächstes, mich in dem E-Mail-Account einzuloggen und wenn ich da einmal drin bin, ich meine, ihr kennt das alle, wo geht ihr denn hin, wenn ihr euer Passwort vergessen habt? Ihr sagt, Passwort zurücksetzen und dann kommt es im schlechtesten Fall einfach auf den E-Mail-Account zurück.
Genau, und am besten dann auf den E-Mail-Account, wo das Passwort bekannt war. Ne? Da lohnt es sich dann vielleicht auch zwei E-Mail-Accounts anzulegen, einen nur für Passwortrücksendungen oder so, wo man nochmal ein besonders starkes Passwort oder so nimmt. Ja.
Vielleicht habe ich ja auch überall verschiedene Passwörter. Und die
das
sind vielleicht auch sogar sicher.
Aber was ist denn ein sicheres Passwort?
Da
das haben wir immer noch
zu.
Nicht geklärt.
Aber das Problem ist dann... Dann mache ich einen Fehler bei dem Umgang mit meinem Passwort, indem ich es zum Beispiel in einem Post-it an den Monitor klebe. Aber warum ist es eigentlich ein Problem, dass ich ein Post-it mit meinem Passwort am Monitor habe? Weil ich meine, ich bin doch geschützt gegen Angriffe aus dem Internet dann.
Aus dem Internet vielleicht, aber es kommt jemand an deinem Schreibtisch vorbei oder in meiner Tätigkeit, die ich so im realen Leben habe, um meine Miete zu bezahlen, habe ich dann auch schon so Sachen gesehen, dass Leute mit Feldstechern vor Bürogebäuden stehen und dort durch die Bürofenster gucken, was die Leute so am Monitor haben. Ja. Unter anderem auch in Dresden, auch gleich neben dem HQ eine Landesbehörde, die dort ist.
Ja. Genau, dann kann ich eben auch noch sagen, okay, ich klebe es nicht mit dem Post-it an Monitor, ich bewahre es auf meinem Rechner auf. Aber auch da gibt es leider viele Leute, die sich dann einfach eine Excel-Tabelle oder ein Word-Dokument anlegen und das da eben unverschlüsselt abspeichern. Und das ist natürlich auch nicht sicher, denn wenn der Rechner infiziert ist, dann habe ich gleich alle Passwörter und habe es besonders leicht.
Ja, also es gibt fast alle Trojaner-Kits, die es zurzeit da draußen gibt, mit denen man sich sowas zusammenbauen kann, haben Module, die ich einfach anklicken kann, wenn ich sowas zusammenbaue, die nach lokal unverschlüsselten Passwörtern sucht. Insbesondere so ein Passwortmanager im Firefox, im Internet Explorer oder was auch immer für einen Browser. Wenn ich dort kein Masterpasswort verwende, dann kommt man da in der Regel ran.
Was macht denn das Masterpasswort dann?
Das verschlüsselt die Passwortdatenbank in einem hoffentlich sicheren Wege. Aber Passwortmanager, da haben wir dann später noch einen Punkt zu. Das ist nämlich ein ganz wichtiges Ding, wie man sein Passwort so im Griff kriegt.
Genau. Jetzt haben wir eine ganze Weile auf dem Nutzer rumgehackt, aber auch der Betreiber einer Website kann ein paar Fehler machen. Zum Beispiel ist hier natürlich die Frage, ich erstelle einmalig ein Passwort und dann muss ich das ja irgendwie zum Serverbetreiber schicken. Und wenn das im Klartext abläuft, dann kann jeder, der sich bei der Verbindung dazwischen hängt, kann natürlich gucken, was ich da vereinbart habe. Deswegen, wenn ihr irgendwo ein Passwort festlegen müsst, immer darauf achten, dass ihr wirklich oben in der Adressleiste dieses HTTPS für Secure habt und da ist dann auch mittlerweile so ein grünes Schlosssymbol dabei, da immer drauf achten. Und wenn ihr mal seht, dass das nicht so ist, geht zu dem Betreiber und meckert mit dem.
Ihr müsst euch auch nicht mit sowas abspeisen wie, naja, Zertifikate sind uns zu teuer. Wir machen das mit JavaScript und hashen dein Passwort im Browser. Und das können wiederum entsprechende Angreifer auch umgehen oder dazu nutzen, zu wissen, wie das Passwort abgespeichert wird.
Genau, das
was,
ist
was, nämlich... Was ist denn das Problem, wenn das HTTPS nicht an ist? Das wurde jetzt, glaube ich, noch nicht erklärt.
Dann kann jeder, der irgendwo in der Leitung sitzt und das sind euer Internetprovider.
Muss man sich ja vorstellen, wie stille Post. Ich sage irgendwie, ich schicke hier die Anfrage ab, das geht dann hier, sagt es zu dir, du sagst es weiter und so weiter, bis es am Server an ist und der sagt dann okay oder nicht. Ne?
Also es gibt jede Menge Leute, die bei euch dauernd reinhören. Das ist euer Internetprovider. Das sind teilweise irgendwelche Browser-Plugins, die da auch ran könnten. Okay, die kommen dann auch um HTTPS drumherum. Das sind die diversen Geheimdienste. Und es gibt jede Menge Sachen. Oder auch, wenn ihr zum Beispiel in einem WLAN seid, in einem öffentlichen oder auch geschlossenen, kann im Prinzip jeder, der in dem Netzwerk ist, euch auch abhören. Oder wenn ihr in der Firma seid, euer Administrator, Es gibt, ja. Also ihr habt auch keine Chance zu entdecken, ob da jemand mithört oder nicht.
Genau, also der Server muss verschlüsseln, HTTPS ist an, ich habe mein Passwort eingegeben, was passiert dann?
Dann wird das Passwort abgespeichert in einer Datenbank, wo ich natürlich den User habe und sein Passwort dazu. Und da ist genau das Problem, wie speichert er denn das Passwort ab? Im dümmsten Fall speichert er das im Klartext ab.
Das heißt, ich habe die Datenbank und dann sehe ich den User plus das Passwort.
Genau, und wenn da mal jemand an die Datenbank rankommt, dann reibt er sich natürlich die Hände, weil er hat für alle, im schlimmsten Fall Millionen User, alle Passwörter zur Verfügung, wie gesagt. Und dann haben wir wieder das Problem mit den gleichen Passwörtern für unterschiedliche Accounts.
Ja, und was machen dann die Serverbetreiber, wenn sie da ein bisschen schlau sind, wenn sie sagen, wir wollen die Passwörter nicht im Klartext abspeichern? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Da gibt es das, was wir gerade auch schon gehört haben, Hash. Das ist keine Droge, das ist ein Verfahren, womit ich mein Passwort quasi verschlüsselt ablege. Also man kann sich das vielleicht
Daten generell kürzer zusammenfassen, ne? Das ist so der Hintergrund davon. Also
genau, vielleicht kann man sich, also eine ganz vereinfachte Form, so wird das natürlich nicht gemacht, wäre jetzt eine Quersumme. Dass ich mir vorstelle, ich habe eine lange Zahl und bilde eine Quersumme davon. Bei dem Hash ist das natürlich mathematisch ein bisschen komplexer. Das ist ein kryptologisches Verfahren, dieses Hashen. Und man kann eigentlich sagen, es ist eine eindeutige Funktion. Eindeutig heißt, es ist nicht umkehrbar. Also
man kommt aus dem Hash nicht direkt wieder ins Passwort, außer, genau man kennt, ja, nee, man kommt nicht dran, Punkt.
Nicht,
genau.
Nicht eindeutig, sondern einseitig, oder? Meinst du?
Genau, also wenn ich das Gleiche reintue, also ich habe das Passwort, nehme diesen Hash-Algorithmus und dann ist es halt ein Hash. Wenn ich das gleiche Passwort nochmal nehme, kommt wieder der gleiche Wert raus. Wenn ich einen anderen Wert nehme, dann kommt auch ein anderer Hash raus.
Genau, aber vom Hash zurück auf das Passwort zu schließen, das ist quasi unmöglich. Oder das sollte mit einer gut gewählten Hash-Funktion zumindest unmöglich sein.
Genau, also an der Analogie von der Quersumme ist es eigentlich ganz gut, weil die Quersumme kann man ja für, also ein und dieselbe Quersumme kann man ja für verschiedene Zahlen rausbekommen.
Das wäre kryptografisch bei einem Hash eine sogenannte Kollision. Und die zu finden ist der Goldstandard bei Hashes, ist, wenn ich ein gutes Hash-Verfahren habe, in praktikabler Zeit nicht möglich, bei alten Verfahren durchaus denkbar.
Genau. Und da muss man aber immer sagen, meistens ist es ja, ich sag mal, mit genügend Rechenzeit, und da reden wir jetzt von Millionen Jahren, kann man theoretisch jede Hash-Funktion, also indem man alle Passwörter raus, kriegt man das eben wieder raus, aber da ist eben der Rechenaufwand so hoch, dass man sagt, das ist dann eben sicher irgendwann.
Ja, da gibt es ein Problem. Das ist vielleicht mathematisch nicht wirklich möglich, da zurückzukommen, aber man kann das Ganze umgehen.
Wenn wir indem man sich häufigen Passwörter nehmen, ne?
Nee, das Problem ist, ich kann mir natürlich Tabellen anlegen und bei den Tabellen gucke ich dann, okay, ich nehme dieses Passwort, ich nehme diese Hash-Funktion und dann kommt das dabei raus. Und dann erstelle ich mir einfach riesengroße Tabellen für alle möglichen Passwörter, die es gibt und habe dann den Hash-Wert dazu.
Und da sucht man einfach nur noch in seiner geleakten Passwortdatenbank nach diesem Hash und das geht nämlich ziemlich schnell, nach solchen Indexen zu suchen und dann hat man es.
Genau, also ich gucke einfach nach, okay, dieses Passwort hat diesen Hash-Wert und dann kann ich gucken, ah, welche Passwörter sind das denn und kann das damit ausprobieren.
Also im Klartext könnte sich dann jemand mit einem Passwort, das den gleichen Hash-Wert ergibt, anmelden, auch wenn es nicht mein Passwort ist?
Ja.
Also wenn nur der einfache Hash überprüft wird, ja.
Genau. Und deshalb macht man noch was mit dem Hash im Idealfall.
Genau, man salzt den Hash. Salt ist ein Begriff aus der Kryptologie, also Salz. Und zwar ist es so, ich habe meinen Nutzer, dann habe ich mein Passwort gehasht, speichere ich das ab und dann speichere ich eine zufällige Zahl dazu. Und die hänge ich hinten an das Passwort dran, bevor ich das hashe. Und
genau.
Das speichere ich aber ab. Das ist ein bisschen kontraintuitiv. Eigentlich sage ich, warte mal,
wie
das
kann
Salz
ich denn auf
steht
das
im Klartext da drin, das ist doch ganz einfach. Aber eben nicht, weil das macht mir meine Tabellen kaputt. Weil bei meinen Tabellen habe ich das Passwort genommen und den Hash dazu. Wenn ich an das Passwort jetzt noch was hinten dran hänge, dann ergibt das einen anderen Hash. Und bei dem Salz mache ich es dann so, dass ich im besten Fall, also hoffentlich immer, bei jedem User ein anderes Salt dranhänge.
Genau, man könnte jetzt die super genaue Zeit zum Beispiel hinten dranhängen. So, für jeden User, du loggst dich ein, also stellst dein Passwort am 23.05. um 23.42 Uhr und dann wird eben diese Uhrzeit hinten dran gehangen. Damit ist das Passwort eindeutig und der nächste User, der das gleiche Passwort hat, der würde die andere Zeit hinten dran gehangen haben und damit ist selbst, wenn das Passwort gleich ist, hasht der Server ein anderes Passwort, weil hinten dran etwas anderes hängt. Also das Passwort wird ja dann erweitert.
Genau, und das war eben auch, also wir hatten LinkedIn, das hören wir jetzt zum dritten Mal, das war genau das Problem bei LinkedIn. Die haben die Passwörter gespeichert und den Hash dazu, die haben aber kein Salt verwendet und deswegen war es jetzt relativ einfach, eben mit diesen Tabellen nachzuschauen, ah, ich habe den Hashwert, welches Passwort war das dann ursprünglich?
Genau, und dann setzt man sie also hin, hat seinen Rechner und dann sagt man einfach, hier hast du eine Tabelle, hier hast du die Passwörter und dann lässt man ein paar Jahre rechnen.
Ich habe mal geschaut, bevor wir hier das gewonnen haben, also 110 Millionen Passwörter von LinkedIn waren binnen 2 Tagen geknackt. Also und jetzt das von motivierten Amateuren. Also das heißt, wenn ich da entsprechend Rechenpower dahinter habe, die schnell durch so eine Tabellen gehen kann, dann fällt so eine Datenbank mit 180 Millionen Leuten auch ganz schnell auseinander. Es gibt aber noch eine Möglichkeit, wie ich an Passwörter komme und das sind Keylogger. Das heißt, genau. Ich habe irgendeine Malware auf meinem Rechner, die einfach mitschreibt, was ich eintippe. Und dann üblicherweise kommt nach meinem Username, der ja sehr oft mein normaler Name ist, dann irgendwas, was ein Passwort ist.
Genau, und man kann ja so weit gehen in der Keylogger-Software, man kriegt ja mit, wenn jemand irgendwie URLs eintippt, dann kann man gucken, ob die URL vielleicht irgendwie auf facebook.com matcht oder c3d2.de, ich glaube, oder irgendwas, wo man sich einloggen kann, im Wiki zum Beispiel von uns. Und dann speichert er einfach mal mit, was dann beim Login-Screen so eingegeben wird.
Ja, also Keylogger sind auch übliche Module, die es für jede Malware-Baukästen, die es da draußen gibt, also auch per einfachen Mausklick zu aktivieren. Es gibt natürlich auch Hardware-Keylogger, das ist dann aber im Bereich, wo man sagt, das sind direkte Angriffe. Also da kann man immer nachgoogeln. Zum Beispiel KeyGhost ist da ein Produkt, was ich sehr empfehlen kann. Kostet weniger als 20 Euro.
So, genau.
Damit was ist das für ein Produkt? Also ist es eine Gegenmaßnahme?
Nein, oder? KeyGhost ist ein kleines Gerät, was ich zwischen Maus und zwischen Tastatur und Computer stecke und was die geschriebenen Sachen der Tastatur zwischenspeichert, was ich dann später einsammeln kann oder über Internet abfragen kann. Sehr praktisch, sehr schön, ist durch Virenscanner oder sowas nicht zu entdecken.
Okay. Sehr ideal für das Backup der Diplomarbeit.
Zum Beispiel, genau.
Gibt's denn irgendwie Gegenmaßnahmen, wie man so einen Keylogger aushebeln kann?
Also ein Hardware-Keylogger kannst du natürlich, indem du den physischen Zugriff zu deinem Rechner begrenzt oder kontrollierst. Ansonsten mit den üblichen Sicherheitsmaßnahmen, aka halte dein Gerät sauber.
Genau. Also, aber wenn ich einen auf dem Rechner habe, dann bin ich, also sind meine ganzen, muss ich mal annehmen, dass meine ganzen Passwörter kompromittiert sind, oder?
Ja.
Genau, wie man da vielleicht was gegen tun kann, da kommen wir jetzt zu. Denn wir kommen jetzt ein bisschen zu, also wir haben jetzt ganz viele schlimme Sachen gehört und jetzt versuchen wir euch natürlich auch ein bisschen zu helfen, was ihr denn jetzt mit euren Passwörtern machen könnt. Also wir haben gehört, nicht so einfach die Passwörter, nicht zu kurz die Passwörter, denn umso länger, also auch wenn ich mir diese Tabellen erstelle, wenn ich ein 20-stelliges Passwort habe, dann müssten diese Tabellen ja riesengroß sein. Also macht es den Leuten so schwer wie möglich. Nehmt ein langes Passwort. Es sollte auch sicher sein, also es sollte nicht einfach ein Wort aus dem Wörterbuch sein, haben wir gehört, dann kommen diese Wörterbuchattacken und dann habe ich das auch. Also meine Empfehlung ist, damit man sich ein Passwort merken kann, gibt es einen Ansatz, bei dem man sagt, ich nehme 4 Wörter und kombiniere die in einer Art, wie sie eigentlich so nicht zusammengehören. Also wir werden in den Shownotes auch noch einen kleinen Comic dazu verlinken. Und da ist zum Beispiel auch ein Beispiel, da hat jemand auch irgendwie X, 3%, L, 12, keine Ahnung, Ausrufezeichen. Das kann ich mir halt ganz schwer merken, wenn es dann lang wird. Und da ist dann einfach ein Passwort, wo man sagt, Horse, Battery, Staple, Correct. Hä, was? Das passt ja überhaupt nicht zusammen. Und das ist einfach ein Pferd, das sagt, oh, da ist ein Battery Staple. Und dann kommt jemand und sagt, correct. Und das ist einfach so eine Art, wie ihr euch bestimmte Sachen visualisieren könnt und sie euch dann merken könnt. Also einfach irgendeine Verknüpfung machen. Es gibt zum Beispiel auch den Tipp, irgendwelche Sachen zu nehmen, die ihr im Raum seht. Also kombiniert's möglichst so, dass es nicht klar ist. Nehmt auch keine Informationen von euch, denn wenn ihr jetzt, sag ich mal, zwei Kinder habt und zwei Katzen und ihr nehmt den Namen der Kinder und der Katzen, also ihr müsst halt im Zweifel auch damit rechnen, dass der Angreifer ein bisschen was über euch weiß und das wäre dann sehr leicht zu erraten, was ihr da genommen habt.
Genau, und dann gibt es noch die Möglichkeit, einfach, ich sag mal, einen sehr, 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 sehr langen Satz zu machen mit Buchstaben, Kleinschreibung, Großschreibung. Ich meine, da sind wir jetzt was in einem Passwort, einem guten Passwort, wie das gestaltet sein sollte. Also es sollte kleine Buchstaben haben, große Buchstaben haben, Sonderzeichen haben, also Ausrufezeichen, Fragezeichen, Punkte, irgendwas. Und Zahlen sollte es behalten. Also diese vier Sachen, aus der Schrift oder Sätze gemacht sind. Und dann, genau, dann kann man entweder sehr lang am besten machen und
genau.
Nochmal, um kurz einzuhaken, warum man das denn machen sollte. Also genau so kann man die Passwörter stärken. Aber warum man das macht, ist quasi, um die Brute Force-Attacke zu erschweren, um da halt die Kombinationsmöglichkeiten zu vervielfachen. Und was man zum Beispiel auch für die, also um, wenn man sich so eine lange Zeichenkette einfallen lässt, sollte die zum Beispiel auch immer sinnlos sein. Das werden wir dann gleich nochmal hören. Aber die Idee dahinter ist quasi, dass man mit solchen Wörterbuchattacken, das hatten wir halt vorhin mal kurz erwähnt, aber nicht wirklich erklärt, dass man, so wie ich das verstanden habe, ein Wörterbuch hat von Sachen, die wahrscheinlich sind. Also wenn man jetzt einen bestimmten Nutzer angreifen will und ein paar Sachen über ihn weiß, da gibt es halt auch schon Programme, die frei verfügbar sind. Da kann man halt so ein paar Informationen angeben und das Programm fängt dann an, Passwörter von diesen Informationen zu erstellen. Und also bestimmte, was weiß ich, Geburtsdaten und Kinder, genau, oder sowas. Und da halt irgendwelche Kombinationen raus zu generieren, die in der Praxis, wie wir ja gesehen haben, weil die Leute auch immer irgendwie die gleichen Passwörter nutzen und da sehr unkreativ sind.
Vorne ein Geburtsdatum ist zum Beispiel.
Genau. Und diese Dictionary Attacks sind dann quasi, nutzen das halt aus, um die Zeit, die es braucht, um das Passwort zu erraten, halt zu minimieren.
Ja, man schränkt die Eingaben ein und probiert da eben schlau zu raten, genau, anstatt einfach nur irgendwie, genau, zu raten.
Schlaues Raten, das ist eigentlich eine gute Analogie, genau, dafür.
Genau, und wenn ich jetzt die Tipps befolge, ich habe ein langes Passwort und ich habe überall verschiedene Passwörter, dann muss ich das natürlich auch irgendwie verwalten können. Und mein Tipp dazu ist, einen Passwortmanager zu nutzen. Die gibt es eigentlich für jedes Betriebssystem. Ich persönlich nutze KeePass X, also es gibt auch KeePass, gibt es für Windows und für Linux. Und da hat man dann eben die Möglichkeit, seine ganzen Passwörter zu speichern. Also man kann da die URL speichern, seinen Benutzernamen, das Passwort. Das hat auch den Zufallsgenerator. Also ich kann auch ein Passwort, wenn ich jetzt nicht mehr über eins ausdenken möchte, sondern ich sage, nee, wenn ich mich auf der Website einlogge, dann habe ich sowieso immer meinen Passwortmanager dabei. Dann nehme ich einfach 40 Zeichen, genau, Buchstabensalat, was zusammengestellt wird. Und dann kopiere ich das einfach immer rein. Ja.
Das Gute an diesem Passwortmanager ist ja eben, wie gesagt, dass er einem diese, ich merke mir, das Passwort abnimmt und im Idealfall dann eigentlich sogar automatisch weiß, wo man sich einloggen möchte. Also bei vielen Passwortmanagern im Browser, die gucken dann einfach, der will sich jetzt hier irgendwie im Wiki vom C3D2 einloggen. Was hat denn der dafür für ein Passwort gespeichert? Und dann füllen die sogar die Felder aus. Und damit kann eben das Passwort super lang werden. Man muss es eh nie mehr eingeben. Und ich speichere mir einfach in meinem Kopf ein gutes, langes, sicheres Passwort, um diesen Passwortmanager zu entsperren.
Genau, und das ist halt Passwort. Auch der Vorteil, dass ich eben, selbst wenn ich den Keylogger habe, dann habe ich vielleicht noch eine Chance, da drum rumzukommen, weil ich mein Passwort eben nicht immer eintippen muss, sondern ich kopiere mir das halt rein. Und dann hat ein Keylogger wahrscheinlich auch mehr Probleme. Und es ist auch ein Vorteil, das wird mir immer so in Sternchen eingezeigt, also das wird nicht im Klartext angezeigt. Das heißt, wenn ich mal irgendwo sitze und mein Bildschirm ist ungeschützt, ich möchte mich jetzt aber irgendwo einloggen, dann kann ich halt auch einfach rechtsklick kopieren. Der andere sieht nur Sternchen, es wird auch auf der Website wieder nur ein Sternchen angezeigt. Und selbst wenn mir jemand über die Schulter guckt, kann ich ganz bequem mein Passwort dort einfügen und der andere weiß nicht, was ich da gerade eingefügt habe.
Genau. Und ich meine, was man ja auch noch bedenken muss, falls man es jetzt doch in das falsche Feld eingefügt hat, dann kann man ein Passwort ändern, aber der oder diejenige, die hinter einem steht, hat kein anderes Passwort dann gesehen.
Einige Passwortmanager tun auch darauf achten, dass die Passwörter zum Beispiel wirklich nur in Felder, wo Passwort dran steht, gepastet werden. Funktioniert nicht immer, aber doch recht oft. Kleiner Hinweis noch zu KeePass. Also KeePass gibt es in verschiedenen Ausführungen. Haben es gerade gehört, KeePass X, KeePass. Es gibt es nicht nur für Linux und Windows. Das gibt es auch für diese komischen Geräte mit dem Obst drauf. Es gibt es auch für Android und sogar Windows Phone. Unglaublich. Und die Datenbanken sind dort auch austauschbar.
Das heißt, genau, das wäre die Frage, wenn ich mir jetzt irgendwie auf meinem Desktop-Rechner irgendwie meine ganzen Passwörter speichere, aber mit meinem Mobiltelefon mich jetzt mal in Seiten einlogge, was mache ich denn dann?
Genau. Also KeePass gibt es auch für Android, gibt es auch für die anderen Smartphones. Und viele Leute denken ja, sie sind clever, weil sie sich ihre Passwörter irgendwo im Adressbuch speichern. Das ist eine der dümmsten Ideen, die man haben kann, weil das Adressbuch synchronisiert so gut wie jede App und dann sind eure Passwörter in der ganzen Welt verteilt. Und KeePass X speichert das Ganze verschlüsselt und zwar richtig verschlüsselt, sicher verschlüsselt. Und für KeePass gibt es noch jede Menge Plugins für Browser, für zusätzliche Sicherheit, für andere Anmeldeverfahren und. Und was das Coolste ist, es kostet nicht.
Jo. An dieser Stelle würde ich eigentlich gerne nochmal einen anderen Passwort-Store kurz erwähnen. Der nennt sich direkt Passwort-Store, schimpft sich irgendwie als den Standard, die Standardsoftware für Unix. Und persönlich finde ich, also der unter Debian findet man irgendwie mit apt, heißt das Paket, glaube ich, Pass einfach nur. Und das ist halt. Also das verfolgt halt auch direkt diesen Unix-Gedanken, also irgendwie mach eine Sache, mach sie richtig und ist halt modular aufgebaut. Am Anfang war das irgendwie mal 200 Zeilen lang, ein Bash-Skript ist das nur, wo man auch mal drüber gucken konnte und mal selbst gucken konnte, okay, was wird eigentlich so mit, wie werden die Sachen abgespeichert und kann man dem Ganzen jetzt trauen? Und das kann man wunderbar für irgendwelche Skripte zum Beispiel einsetzen und muss halt dann zum Beispiel nicht mehr die Passwörter für die E-Mail-Konten irgendwie auf der Festplatte abspeichern, sondern kann das halt dann über das Teil machen.
Ja. So. Ein letzter Abdings für das Thema jetzt. Eine universal dumme Idee ist es, Passwortmanager im Netz zu benutzen. Oder auch Passwortgeneratoren auf irgendwelchen Webseiten.
Oder Passwortchecker auf irgendwelchen Webseiten.
Ja, das ist so grenzenlos dumm. Hört auf, das zu tun. Und wenn ihr irgendwo so eine Seite seht, lacht sie aus und macht schnell wieder zu. Das ist einfach nur, denkt drüber nach, ihr gebt irgendjemandem euer Passwort, um zu gucken, wie sicher es ist. Wenn ihr jemandem euer Passwort gegeben habt, ist es per se nicht mehr sicher.
Genau, ja, jetzt bin ich ganz, ganz schlau. Ich ändere einfach einen Buchstaben im Passwort.
Super. Genau. Also da würde ich aber gerne nochmal einhaken, generell gebe ich dir da recht, aber wenn man sich so, also es gibt ein paar Seiten, wo die zumindest in ihrer technischen Beschreibung da erstmal eine gute und robuste Sache beschreiben. Natürlich muss da immer noch Vorsicht gewahrt bleiben, dass man das halt auch nochmal hinterfragt und so, wie weit kann man den Leuten denn überhaupt trauen, obwohl halt manche technischen, also wenn die Open Source sind und man das nachvollziehen könnte, wäre zumindest die Technik dahinter so, dass man dem vertrauen könnte.
Du willst es auf deinem Rechner haben, du willst es eigentlich selber geschrieben haben, ein Tool, was dir die Passwortstärke sagt. Du willst es wirklich eigentlich niemandem Dritten prüfen lassen.
Von der Prüfung habe ich jetzt auch nicht gesprochen, aber was ich jetzt nur kurz noch sagen will, ist, dass es halt einfach ein kleiner Schritt, auch wenn er vielleicht ein bisschen riskant ist, aber trotzdem besser mehr Passwörter und halt irgendwie dann vielleicht doch jemanden mal zeigen, als wenn man halt überhaupt keine Passwörter hat oder nur sehr schwache oder nur eins für jeden Account. Also das ist dann halt immer so das Trade-off, so vertraut man dem jetzt oder nimmt man halt gar keine Passwörter? Also so mein.
Das Problem ist, dass die meisten Menschen, und ich befasse mich jeden Tag damit beruflich, und ich kann jetzt nicht wirklich sagen, ich kann einen Dienst, der mir da eine Webseite bietet, wirklich überprüfen, ob sie das, was sie versprechen, halten. Deswegen sage ich grundsätzlich Finger von solchen Seiten.
Aber muss man auch gar nicht. Man kann ja diese Website einfach mal auch lokal speichern, vom Netz gehen und dann die lokal gespeicherte Datei benutzen. Wenn das Ding ordentlich konstruiert ist, funktioniert genau das.
Aber da sind wir ja wieder bei dem, weiß, was verschickt wird und kenne das Programm und so weiter. Ich würde jetzt sagen, wir sollten auch einfach mal weitermachen, weil wir wollten nämlich noch nachher eine Alternative zu Passwörtern vorstellen. Und jetzt kommt erstmal hier How to Choose a Password. Hört also nochmal gut zu.
Congratulations on making the decision to get your password situation much better aligned. Next, you've got to choose a master password you can use. Here's some basic rules to keep in mind. There's no such thing as perfection. You just need to improve on what you've got. Let's start with a phrase like I have two dogs, Molly and Patty. Next, add some spaces. Those are just so it's easier for you to read. Now start to think from a nefarious hacker's point of view. To thwart them, you'll want to lie. There are more ways to lie than to tell the truth. So now, now let's change the phrase. I have three bats, Larry, Moe, and Curly. And let's not make sense. I have 35 bats, Larry, Moe, and Curly. Larry, Moe, and Curly is a predictable phrase. Sure. I have 35 bats, Larry and Amy. It has fewer words, but it's more secure. But remember, randomness is the best defense against all those you defend against. And so, you gotta keep it random. A password that you can't recall ain't no good to you at all. But you better keep it random. Randomness is the best defense against all those you defend against, and so you gotta keep it random. A password that you can't recall ain't no good to you at all, but you better keep it random.
Ja, und jetzt kommen wir also zum Teil der Sendung, wo wir euch sagen, was besser funktioniert als Passwörter.
Ja, ob das besser funktioniert, auf alle Fälle ist es aufwendiger als Passwörter. Aber Passwörter, was vor uns vielleicht noch nicht so rüberkam, also Passwörter als solches sind kaputt. Die Wege, die zu knacken, ranzukommen, sind vielfältig und oft ist es für einen User auch nicht wirklich möglich, das zu sehen, ob das passiert ist.
Genau, und wir haben ja gesagt, dass es eigentlich auch selbst bei super sicheren Passwörtern nur eine Frage der Zeit ist. Das heißt, wenn die Rechner schneller werden, irgendwann wird es geknackt.
Also bei dem LinkedIn Passwort-Ding sind alle Passwörter, egal wie komplex, bis 16 Stellen mittlerweile geknackt. 16 Stellen, überlegt euch, wie viel oder wie wenig das ist. So, also gab es im Laufe der Zeit ein paar Ideen, was machen wir? Also Passwörter werden zunehmend unsicher, was gibt es für Alternativen? Es gab dann so ein paar Ideen zu sagen, okay, wir verteilen die Passwörter nicht mehr im ganzen Netz, sondern die User melden sich bei einer Entität an. Da gab es dann Verfahren, OpenID, OAuth, das heißt, habt ihr alle schon mal im Netz gesehen, anmelden mit Facebook, anmelden mit Google. Da ist einfach so, dass Google eure Anmeldung verwaltet oder auf Facebook und dann die Webseite nur noch fragt, ist das wirklich der? Ist natürlich nichts anderes als ein Passwort, nur dass die halt nicht mehr im Netz so verteilt sind. So richtig toll ist das aber auch nicht.
Genau.
So. Man hat dann gesagt, okay, Passwörter haben wir jetzt gemerkt, gibt es viele Angriffe. Statt im Passwort nehmen wir einen Krypto-Key. Das heißt, jeder User bekommt ein sehr komplexes File, also nicht komplex im Sinne von, dass das groß wäre, sondern da wird kryptografisch ein Schlüssel erstellt, den der Server kennt, den der lokale User kennt. Und das ist nicht mehr so einfach zu raten. Problem ist, wenn dieser Key weg ist, kann man sich im Prinzip als der User ausgeben. Das hat natürlich Vorteile, wenn das nicht ratbar ist, aber Nachteile. Letztendlich tut es das ganze Problem mit Trojanern und so weiter nicht wirklich lösen.
Diversifizierte Nutzer kennen das vielleicht eher unter PGP oder dergleichen. Also das ist zumindest ein ähnliches Modell.
Ja, so. Es gab noch ein paar andere Versuche, das ganze Problem mit den Passwörtern zu lösen. Google hat heute eine Pressemitteilung rausgegeben, Trusted Scores. Das heißt, wir nehmen eine Reihe von Faktoren, die sich da gerade ergeben, zum Beispiel an welchem Ort befindet sich das Telefon, ist welches WLAN in der Nähe und so weiter.
Ich meine, das mit dem Ort und dem Telefon, das hat man vielleicht schon mal erlebt, wenn man sich irgendwie auf solchen Seiten anmeldet, von einem plötzlich einem ganz anderen Ort. Also man hat sich immer hier irgendwie von seinem Heimrechner aus eingewählt, jetzt fährt man in Urlaub nach Frankreich und dann wird man nämlich plötzlich nach irgendeiner Sicherheitsfrage oder ähnlichem gefragt. Ja.
Das Problem an sowas ist, das ist zwar für den User sehr einfach, aber zum Beispiel in einem gerouteten Android-Telefon kann ich dem Telefon vorgaukeln, was für einen Ort auch immer ich möchte. WLAN kann ich vorgaukeln, was ich möchte. Also das ist definitiv keine gute Idee.
Genau, um YouTube-Geosperren zu umgehen, gaukelt man YouTube vor, man kommt von woanders.
Genau. Also, was kann man machen, um das ganze Problem Passwort zu lösen? Und da kommen wir zu was, was sich Mehrfaktor-Authentifizierung nennt oder oft auch Zwei-Faktor-Authentifizierung.
Das heißt, also Faktor für Faktoren, ne?
Genau. Ich habe einen Username, Alex, und dann ein Passwort. Das heißt, ich habe einen Faktor zur Authentifizierung, nämlich mein Passwort.
Ein Passwort, genau.
Genau. Und das heißt, ich schaffe mir noch etwas Zweites. Das kann alles Mögliche sein. Das kann zum Beispiel eine Browser-ID sein. Das kann ein Token sein. Ein Token kann zum Beispiel ein kleines Gerät sein, was ich über USB an meinen Rechner stecke. Das kann so ein Zertifikat, von dem ich eben gesprochen habe. Oder im Bankbereich ist das dann zum Beispiel sehr oft auch eine TAN. Irgendwas, was ich zusätzlich zu dem Passwort habe, um mich auszuweisen.
Ja. Genau, das kennen vielleicht viele mit diesem Mobilfunk dann, ne? Dass man zum Beispiel sich irgendwie bei der Bank anmeldet, dann kriegt man auf seine Handynummer eine SMS mit einer Nummer und da geht jetzt nämlich die Bank davon aus, das Handy gehört auf jeden Fall dem und der kontrolliert diese Nummer und deshalb können wir dem jetzt über einen anderen Kanal einen zweites Token schicken und das können wir auch und fertig.
Also die Grundidee dahinter ist einfach zu sagen, das Passwort wird geklaut, vielleicht wird der Token geklaut, aber beides zusammen ist sehr unwahrscheinlich. Vor allen Dingen, wenn das zwei unterschiedliche Geräte sind. Problem an der Sache ist, auch die Token müssen gegen Ausspähen, gegen Kopieren und so weiter geschützt sein. Deswegen hat man auch andere Sachen probiert, zum Beispiel Tippverhalten, Biometrie. Es gibt auch zum Beispiel Apps für Smartphones, die dann zum Beispiel in Token ad hoc generieren. Jede Menge Sachen. Das Problem ist, man sollte diese zusätzlichen Sachen auch oder muss diese Sachen auch geheim halten. Und da ist man dann irgendwann, also
ich meine, Beispiel ist zum Beispiel, wenn man mit jemandem chattet, dann kann man ihm nicht in diesem Chat nach einem Geheimpasswort fragen, um zu verifizieren, dass derjenige auch der ist, mit dem man chattet, ne? Weil das ist ja der Kanal, wenn jemand das faked, dann faked er auch die Antwort.
Genau. Oder wo das noch häufiger benutzt wurde, zum Beispiel beim Online-Banking, dass dann Trojaner diese Übertragung der abgefangen haben, damit im Besitz der TAN gekommen sind und dann die Überweisung entsprechend manipulieren konnten. Das ist das am meisten benutzt. Und da ist man dann auf die Idee gekommen, wir brauchen ein bisschen was Besseres. Das heißt, wir sind wieder bei der Kryptografie. Und eines der am weitesten verbreiteten Wege für Zwei-Faktor-Authentifizierung sind sogenannte Smart Cards. Was ist das? Ganz einfach, ihr habt alle sowas zu Hause. Das ist zum Beispiel eure EC-Karte und bei einigen Leuten auch euer Personalausweis, wobei ich den jetzt nicht unbedingt empfehlen würde. Das heißt, ihr habt eine Karte, die einen kleinen Computer da drauf hat. Den Chip habt ihr alle schon mal gesehen.
Das sind diese Mentalkontakte. Das ist eigentlich nichts anderes als irgendwie vielleicht ein Pluspegel für eine Spannung und dann sind da noch irgendwie zwei andere Pins und mit dem kann dieser Computer gesteuert werden.
Genau. Und der Hintergedanke ist, dieser kleine Computer sitzt zwischen dem eigentlichen Passwort bzw. dem Key, der auf dem Ding gespeichert ist, und dem Betriebssystem. Und das Betriebssystem des Computers, des Handys und so weiter kommt an diesen Key nicht heran. Da steht die Smartcard im Wege. Und wenn das ordentlich ausgeführt ist, ist das auch ein recht sicheres Verfahren. Diese Smartcards können übrigens also in der Form von den EC-Karten sein. Es gibt Transponderkarten, die über RFID oder auch NFC wird das dann auch genannt, gemacht wird. Es gibt die als USB-Stick, es gibt die auch eingebaut. Neuere iPhones zum Beispiel haben die im Prozessor eingebaut. Viele verschiedene Bauformen, aber letztendlich das Prinzip Smartcard ist, ich habe einen kleinen vom Betriebssystem unabhängigen Computer, der den Zugriff auf die Kryptografie in irgendeiner Form regelt. Smartcards sollte man nicht verwechseln mit Speicherkarten oder solchen Sachen wie diesen Zugangskarten mit dem MyFair-Chip, der da irgendwie schon vor 10 Jahren auseinandergefallen ist. Das sind einfach dumme Datenträger, die man einfach auslesen kann. Ja, warum sind die Keys drin sicher? Das habe ich ja schon gesagt. Betriebssystem und auch der User haben in der Regel keinen direkten Zugriff auf das auf der Karte gespeicherte Geheimnis. Es gibt einen standardisierten Weg, wie das Betriebssystem auf diese Smartcard zugreift und damit verhindert, dass man eben irgendein Trojaner irgendwas auf diese Sachen zugreifen kann oder sie abfangen oder manipulieren kann.
Kann man sich das so vorstellen, dass ich halt, also meinetwegen, du hast ein Passwort, jemand anderes kennt das und ich gehe zu dem anderen hin und sage, also du willst dich vor mir authentifizieren und sagst mir das Passwort, ich gehe zu dem anderen hin, sage ihm auch das Passwort und er sagt nur ja oder nein.
Das ist zum Beispiel ein Weg, es gibt da verschiedene Verfahren, das ist genau das, was ich jetzt sage. Also in der Praxis gibt es zum Beispiel das, was du da hattest, so, dass man nach dem Key bzw. einem Challenge-Response-Verfahren arbeitet. Das heißt, es gibt ein Geheimnis, was beide Seiten kennen, die sich authentifizieren und dann schickt der eine eine Nachricht dorthin, die wird dann entsprechend signiert und zurückgegeben und daran sieht zum Beispiel der Webserver, das ist jemand, der darf hier rein. Die Verfahren, die es da gibt, sind, also es gibt sehr, sehr viele. Es gibt proprietäre Lösungen. RSA Security ist eine der bekanntesten, ID Control, Vesco, Cobil und diverse andere Sachen. Die sind zum einen schwer auditierbar, weil proprietäre Lösung. Da weiß ich nicht wirklich, wie sie intern funktionieren. Größeres Problem ist, ich brauche die Infrastruktur des Herstellers. Das heißt, ich hole mir sozusagen Technik in mein Unternehmen, in meinen Rechner, was auch immer, die ich nicht wirklich beherrsche oder die ich nicht wirklich auditieren kann.
Genau, nämlich diese, wie der Computer in diesem Chip funktioniert. Das ist quasi das Geheimnis des Herstellers, was er dann eben an alle Leute verkauft. Ihr könnt nämlich nur mit dem Wissen, wie dieser Chip funktioniert, dieses Verfahren dann nutzen. Und da weiß man auch nicht, wie sicher die das machen. Ob es da vielleicht dann irgendwelche Seitenkanäle gibt für das FBI oder so, dass die quasi diesen Computer nachahmen können, indem sie irgendwelche Details des Aufbaus kennen.
Und zusätzlich stehen diese kommerziellen Lösungen auch immer im Fokus von Kriminellen. Mhm. Also gerade weil das kommerziell eingesetzt wird, also von Banken.
Die Verbreitung dann, ne?
Wird das gerne als erstes hochgenommen.
Ja, es gibt auch sehr viele praktische Beispiele. Zum Beispiel RSA Security ist da auch schon öfters auseinandergefallen. Unter anderem hat dann auch eine, vielleicht kennt ihr eine oder andere, die Firma Lockheed Martin. Lockheed Martin ist einer der größten Rüstungshersteller der Welt. Die bauen unter anderem die F-22, das super duper Hightech-Flugzeug der USA. Daraufhin wurden die Baupläne von dem Ding von diversen anderen Staaten hinausgetragen und dann hat man erstmal gesehen, was das Ding für ein Schrott ist. Und vor allen Dingen hat das die Bauzeit und Entwicklungszeit von zum Beispiel den Y-10-Jäger der Chinesen auf ungefähr 10 Jahre verkürzt.
Ja, also das ist dann eben passiert, indem dieses Smartcard-Verfahren angegriffen wurde, indem man kannte, wie diese Smart Cards funktionieren und das gelöscht. Wie macht man es denn besser?
Also in dem Fall muss man wirklich sagen, dass die Smart Card oder dieses Verfahren, was die dann das eigentliche Sicherheitsloch war. Wie macht man es besser? Es gibt jede Menge andere Verfahren. Es gibt zum Beispiel die sogenannte FIDO-Initiative. Da stecken einige große Anbieter dahinter.
Was steht wofür?
Ja, FIDO, weiß ich jetzt gar nicht, was das ist.
Okay, ja. Packen wir in die Shownotes.
Also FIDO ist ein Konsortium und die haben einen Standard definiert, der sich U2F nennt. Das ist ein relativ einfaches Protokoll, was aber perfekt dafür geeignet ist, den Nachweis zu führen, dass man im Besitz eines kleinen Dongles ist.
Genau, ich meine, da müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz drauf antworten. Was ist ein gutes Verfahren für sowas? Da gibt es ja auch Kriterien, ne? Also da muss offen liegen am besten, ne? Kryptographie muss man immer veröffentlichen können, dass wenn ich den Algorithmus, wie hier dieses Problem löse, veröffentlichen kann und der ist trotzdem noch sicher, dann ist es eine gute Lösung.
Genau, das ist ja dann das Problem bei proprietären Lösungen, was dann im Prinzip unter Security through Obscurity bekannt ist.
Genau, also durch Sicherheit durch Verschleierung.
Ja, und was auch wichtig ist, das Ganze sollte herstellerunabhängig sein. Das heißt, ich mache mich nicht von einem Hersteller abhängig.
Genau, beschreibt man denn das Verfahren weiter? Da hatte ich dich eben unterbrochen.
Genau, also das Verfahren ist zumindest das, was ich jetzt gesehen habe, offengelegt. Der Standard wird auch von vielen Sachen mittlerweile unterstützt. Google war einer der ersten, die das eingeführt haben, aber auch jede Menge andere kommerzielle Webseiten. Microsoft baut das in Windows 10 ein. Ich will jetzt nicht sagen, benutzt das. Wer das in seinem Betriebssystem haben will, ihr habt das wahrscheinlich schon. Linux und auch FreeBSD unterstützen das Ganze zum Beispiel über PAM-Login.
Na, was muss ich denn jetzt tun, um dieses Verfahren nutzen zu können? Wo kann ich mir da vielleicht die Karte kaufen oder irgendwas?
Die Karte ist ganz billig. Die gibt es ab etwa 5 Euro. Die könnt ihr bei diversen Online-Händlern bestellen. Wenn ihr auf, also manche Veranstaltungen, da gibt es die dann auch irgendwo am Krabbeltisch, wie gesagt, so ab etwa 5 Euro. Wenn ihr mechanisch schön solide Geräte haben wollt, seid ihr eher so bei 10, 12 Euro. Aber letztendlich von der Sicherheit her sind die dieselben. So, und wie gesagt, Linux mit PAM kann das. Ist ein bisschen Handarbeit.
Also PAM ist dieses Authentifizierungsmodul, das ist ja einfach nur die Abkürzung.
Genau, so. Ja, dann gibt es etwas, das nennt sich OTP. Das steht für One-Time Password und das sollte man nicht verwechseln mit One-Time Pad.
Genau, was macht man nämlich mit einem One-Time Pad? Verschlüsseln, ne?
Genau, One-Time Pad ist ein Verschlüsselungsverfahren, wo, also ein sehr sicheres.
Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal hier irgendwann in der Sendung, in der alten Sendung. Googelt, müssen wir mal raussuchen.
Googelt das mal nach. Aber One-Time Password ist ein Verfahren, wo anhand von verschiedenen Verfahren ein einmal nutzbares Passwort erstellt wird. Das heißt, ihr habt ebenfalls wieder einen kleinen Dongle und dann gibt es zeitgesteuerte Verfahren, die über Zähler laufen und so weiter, mit denen ihr ein einmalig nutzbares Passwort, wenn das einmal eingegeben ist, ist dieses Passwort verfallen. Das heißt, wenn jemand abgehört hat, wenn das jemand mitgeschnitten hat, nützt das nicht wirklich viel.
Nur und ich meine, wie kann ich das jetzt zum Beispiel benutzen, wenn ich mich mit Webseiten authentifizieren möchte? Also wie kriege ich raus, dass die Webseite weiß, welches Passwort ich generiert habe?
Also genau wie beim U2F muss das Dongle mit der Webseite sozusagen verknüpft werden. Also sie müssen ineinander bekannt gemacht werden. Da gibt es dann die Verfahren, wie die sich dort anmelden. Im Fall von TOTP, HOTP, das sind die zwei gängigen Verfahren für One-Time-Password, findet das statt, indem ein Schlüssel ausgetauscht wird und danach funktioniert das mehr oder weniger komplett automatisch. Ich stecke meinen Dongle an, kriege das Einmal-Passwort und das gebe ich dann irgendwo ein oder teilweise wird es auch automatisch übertragen.
Also diesen Schlüsselaustausch, da kommt man nicht drum herum, einmal dieses Passwort, also einmal sich mit einem Server auf irgendeinen Startzeitpunkt zu einigen, also irgendwie einen gemeinsamen Zweig zu haben, von dem man dann aus sich die neuen Passwörter berechnet.
Genau,
ne?
Das ist im Prinzip genauso, wie wenn ich mich an einer Webseite anmelde, dann lege ich am Anfang auch einmal irgendwo ein Passwort fest. Und im Prinzip ist es mit dem Dongle dasselbe. Ich mache die zwei Sachen miteinander bekannt.
Aber dann jedes Mal, wenn man sich erneut einloggt, dann kann man andere Passwörter benutzen. Ja. Also dann werden automatisch ein anderes Passwort benutzt.
Genau.
Und dieses ursprüngliche Passwort, kann man das dann löschen oder wird das nochmal gebraucht?
Also wenn ich eine Zwei-Faktor-Authentifizierung habe, habe ich mein normales Passwort, was ich eintippen muss oder was aus meinem Passwort-Safe wie KeePass kommt. Und das Einmal-Passwort ist ein zusätzlicher Faktor.
Ah, okay.
So, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, mich nur mit dem Einmal-Passwort anzumelden. Das ist natürlich auch deutlich sicherer, als wenn ich ein Passwort immer wieder benutze. Zusätzlicher, also Zwei-Faktor-Authentifizierung ist eigentlich.
Genau, eigentlich um das freizuschalten, dass man das Verfahren benutzen kann. Genau, ist ja dann vernünftig sozusagen. Ich unlocke mir jetzt dieses meinen Passwort-Generator und dann generiert er mir die Passwörter.
Genau. Sowas, ja. Und
Ja, das ist ja das Gleiche wie dann beim Passwort-Store irgendwie, also mit dem Master-Passwort, was wir vorhin hatten, ne?
Ja.
So eben nur, dass die Passwörter dann nicht gespeichert sind, sondern randommäßig erzeugt werden.
Ja. Es gibt auch noch so Einmal- oder Mehrfaktor-Authentifizierung mit Einmal-Passwort, die allen bekannt sind. Das sind zum Beispiel die TAN-Generatoren, die über die Chipkarte laufen. Da hält man so ein kleines Gerät an den Monitor, wo dann so ein paar flimmernde Vierecke sind und die kriegen von der Bank sozusagen Daten, die dann auf der Chipkarte, also der EC-Karte, mit Wissen, was nur die Bank und die Chipkarte selbst hat, wird das dann errechnet und diese TAN ist auch nach jetzigen Ermessen sicher. Etwas Ähnliches sollte auch mit dem E-Perso oder N-Perso, wie heißt der jetzt? E-Perso ist die aktuelle, gemacht werden. Ob man dem Verfahren trauen möchte, sei jetzt dahingestellt. Ja. Ich habe mich mit Kryptologen unterhalten, die gesagt haben, eigentlich ist das Verfahren darauf sehr gut. Es ist immer die Frage, was der Staat draus macht. Das ist halt die Frage, ob man der Entität, die das Ding rausgegeben hat, wirklich vertraut.
Genau, das ist eben dann auch irgendwann die Sache, wie viel, ich meine mit dem Personalausweis, wenn man sich mit seinem Passwortmanager dann auch nochmal verknüpft, dann ist ja, ob man so viel Verknüpfung überhaupt möchte, also ob man gegenüber von Webseiten eindeutig identifizierbar sein möchte, indem man dieses Chip nutzt, das ist ja dann auch immer nochmal die Sache. Gut, wir haben jetzt noch dreieinhalb Minuten.
Noch ein paar Ankündigungen.
Ich habe noch einfach, wenn ihr das benutzen wollt, mehr Faktor-Authentifizierung, es gibt ein paar Sachen neben diesen Sachen wie RSA und so weiter, die offen sind, die frei sind und wo ihr auch selber basteln könnt. Ihr könnt euch zum Beispiel den YubiKey kaufen, den gibt es auch an vielen Stellen im Internet. Es gibt den NitroKey, das ist meine persönliche Empfehlung, weil der ist nämlich sowohl in Hardware als auch in Software Open Source und wer richtig selber basteln will, der kauft sich einfach eine Java-Karte und baut sich die Smartcard selber. Da gibt es nämlich auch zum Beispiel freie Implementationen, die ihr einfach runterladen, modifizieren, anschauen könnt und dann habt ihr die selber gebaut.
Ja, cool. Müssen wir mal einen Workshop zu machen.
Beziehungsweise könnte man da auch mal einen Podcast machen, wo man das in der Breite ausgeht.
Gut, okay. Veranstaltungen noch oder genau, Ankündigungen?
Zum Beispiel könnt ihr zum LaTeX Helpdesk in die Slub kommen ab 19 Uhr. Und ab übermorgen gibt es in Karlsruhe die Gulasch-Programmiernacht.
Genau, gibt es da Livestreams oder?
Da dürfte es auch Livestreams geben. Und alle, Gulasch, die es nicht schaffen, dorthin zu kommen, können sich auch mit den Leuten dort wieder über die Netze in Verbindung setzen.
Gut, dann packen wir es. Das war die Sendung. Wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal und freuen uns ganz doll. Bis dahin und danke an unsere Gäste.
Tschö. Tschüss.
Tschüss.